Ja, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Alex, bin ich online? Perfekt, danke. Ja, ich spreche noch ein kurzes Gebet. Gott, ich möchte danken für diesen Morgen und dass wir uns auf dich ausrichten können. Wir brauchen diese Momente der Ruhe und möchte ich bitten, dass du in diese Ruhe hineinsprichst und uns herausforderst, aber auch ermutigst. Amen. Ja, seit Ende Juni sind wir in einer kleinen Predigtserie mit dem Titel Miteinander. Und in dieser Serie geht es um die sogenannten Einanderstellen im Neuen Testament. Also um die Stellen, in denen das Wort Einander vorkommt, verbunden mit einer Aufforderung. Und in der ersten Predigt haben wir uns mit Nehmt einander an. Und in der zweiten Predigt mit dem Thema Helft einander, eure Lasten zu tragen, beschäftigt. Heute geht es um diese dritte, nicht weniger herausfordernde Stelle, nämlich vergebt einander. Vergebt einander. Und die kommt gleich zweimal vor, wir haben es eben gehört. Ich glaube, jeder, der in menschlicher Gemeinschaft lebt, der kennt diese Situation, dass das Miteinander herausgefordert wird. Manchmal auch zu einem Bruch kommt. Nämlich da, wo man sich gegenseitig verletzt und sich gegenseitig Unrecht zufügt. Und es ist nicht nur ein Thema in Gemeinde, sondern auch in Familie, in Ehe, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Verein, überall, wo wir mit Menschen zusammen sind. Irgendwann gibt es diesen Moment, wo der andere mich verletzt oder ich den anderen verletze. Das ist irgendwie unausweichlich. Ich kenne keine Beziehung, zumindest bei mir, das ist nicht passiert. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir auf Verletzungen und Kränkungen? Und welche Perspektive gibt uns da der christliche Glaube? Also das Thema ist Vergebung. Und Vergebung ist natürlich ein riesengroßes Thema. Da reicht natürlich eine Predigt nicht. Und auch so vielfältige Verletzungen, von kleinen Verletzungen bis wirklich tiefe Verletzungen. Ich denke, es betrifft so ganz alltägliche Situationen, dass dein Chef dich irgendwie unfair behandelt, dass dein Ehepartner dich mal anblökt, dass deine Freundin dich verletzt oder versetzt. Ich denke, es gibt sehr viele alltägliche Situationen, aber auf der anderen Seite auch so existenzielle Lebensthemen. Jemand hat dir wirklich was Furchtbares angetan. Du hast Dinge erlebt, die dich nicht nur verletzt haben, sondern innerlich vielleicht auch getötet haben. Da kann es wirklich eines der schwersten Dinge sein, sich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen und Vergebung in Erwägung zu ziehen. Also ich würde sagen, ein sehr sensibles Thema, kein leichtes Thema. Und wenn ich jetzt heute über Vergebung spreche, dann habe ich auch eher so diese Alltagssituation im Hinterkopf. Also es geht um diese schlichte Aussage von Paulus, vergebt einander. Und ich werde noch die ein oder andere Stelle aus der Bibel auch aufgreifen. Und ich hoffe, dass uns das hilft, so an dem Punkt ein bisschen weiterzukommen. Drei Fragen habe ich mitgebracht. Erstens, was ist Vergebung? Zweitens, bedeutet Vergeben übersehen? Und drittens, woher die Kraft und Motivation nehmen, um zu vergeben? Zunächst mal, was ist Vergebung überhaupt? Ehrlich gesagt finde ich die Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Wir sind uns vermutlich noch schnell einig, dass Vergebung irgendwie wichtig ist und dass es gut wäre, wenn wir uns alle gegenseitig vergeben würden. Aber was mache ich eigentlich, wenn ich vergebe? Und als Ansatzpunkt, um dieser Frage zu nähern, kann uns der Vergleich helfen, den Jesus an einer Stelle macht. In Matthäus 18 vergleicht Jesus nämlich Verletzungen, also die Dinge, die Leute uns antun, mit Schulden. Er sagt quasi, wenn dir jemand Unrecht angetan hat, dann hat diese Person Schulden bei dir. Es ist ein Schaden entstanden, für den der andere verantwortlich ist und wofür er aufkommen muss. Und das Bild ist sehr einleuchtend, wenn wir jetzt an materielle Dinge denken. Also wenn du mir mein Smartphone wegnimmst, es auf den Boden knallst und das Smartphone hinüber ist, dann habe ich ganz klar einen Schaden. Kein funktionierendes Smartphone mehr. Und dann schuldest du mir entweder ein neues Smartphone oder aber das Geld, damit ich mir ein neues Smartphone kaufen kann. Und interessanterweise sagt Jesus jetzt, dass das Gleiche auch für immaterielle Dinge gilt. Das heißt, wenn du schlecht über mich geredet oder mich beleidigt hast, dann ist da in mir ein Schaden entstanden. Dann habe ich nämlich etwas nicht mehr, was ich vorher noch hatte. Ich hatte zum Beispiel eine Fröhlichkeit, aber dann kommst du, beleidigst mich und die Fröhlichkeit ist plötzlich weg. Oder ich hatte einen guten Ruf und dann redet jemand schlecht über mich und dann habe ich keinen guten Ruf mehr. Und Jesus sagt, damit schuldet mir diese Person sozusagen etwas, nämlich eine Fröhlichkeit, einmal Fröhlichkeit oder einen guten Ruf. Das ist mir die Person sozusagen dann schuldig. Also wenn mir Unrecht angetan wird, entsteht Schaden. Ich verliere etwas, was ich vorher nicht hatte. Freude, guten Ruf, Selbstvertrauen, eine Beziehung, eine berufliche Chance, das kann sehr, sehr viel Unterschiedliches sein. Und ich finde diesen Vergleich von Jesus auch deshalb so gut, weil es genau das ist, was ich oft auch fühle in so einer Situation. Wenn uns jemand verletzt, dann haben wir das Empfinden, diese Person steht in meiner Schuld. Die hat etwas getan, wofür sie bezahlen muss. Und in meisten Fällen lassen wir sie auch direkt dafür bezahlen. Ja, du nimmst mir meine Freude, na gut, das kann ich auch. Und man gibt direkt einen giftigen Kommentar zurück. Du redest schlecht hinter meinem Rücken, alles klar, kann ich auch. Und ich fange an, auch anderen davon zu erzählen, wie fies die Person noch ist, was sie mir angetan hat. Ich bin ja schließlich nur ehrlich. Ich heb so die schlechten Seiten beim anderen hervor. Wir lassen den anderen bezahlen, indem wir irgendwie zurückschlagen und irgendwie zurückverletzen. Und die Sache geht oft erst dann für uns in Ordnung, wenn der andere auch irgendwie dafür bezahlt hat. Angenommen, es ist wirklich so, Leute verletzen uns, es entsteht Schuld und wir haben das Recht, die Schuld bezahlen zu lassen. Was heißt dann Vergebung? Was heißt dann Vergebung? Ich würde sagen, eigentlich relativ simpel, vergeben heißt, auf dieses Recht zu verzichten. Den anderen eben nicht zahlen zu lassen und die Schulden nicht einzufordern. Und dieses Verzichten steckt auch schon in unserem deutschen Wort verzeihen. Es kommt vom mittelhochdeutschen verziehen, was verzichten bedeutet. Vergebung bedeutet auf Vergeltung und auf Wiedergutmachung zu verzichten. Und was dann aber auch ganz praktisch bedeutet, dass ich selbst für den Schaden aufkommen muss. Entweder er zahlt oder ich zahle. Ja, ich kann nicht so tun, als wäre nichts. Der Schaden ist eindeutig da. Und er muss bezahlt werden, sonst kann ich nicht weitermachen. Das wird ganz deutlich im Beispiel vom Smartphone. Wenn ich dir vergebe, dann heißt es, dass ich mir selbst ein neues Smartphone kaufen muss. Wenn ich dich nicht zahlen lasse, muss ich selbst dafür aufkommen. Klar, ich könnte auch auf das Smartphone verzichten, aber das wäre wenig hilfreich. Und ich glaube, es ist auch wenig hilfreich, auf innere Freude zu verzichten und auf all die anderen Dinge. Also übertragen, wenn mich jemand dumm anmacht und ich der Person vergebe, dann heißt es, dass ich mir meine Freude nicht dadurch zurückhole, dass ich ihr jetzt auch irgendwas antue, damit sie sich auch schlecht fühlt, sich auch nicht mehr freut, ich mich dann besser fühle, sondern bedeutet es ganz einfach, dass ich auf den Schaden, ja, dass ich für den Schaden selber aufkomme. Ich muss mich dann selbst durch meine Gefühle durcharbeiten, bis es mir selber wieder besser geht, bis ich irgendwann das Ganze unter den Füßen habe, was mir die andere Person da angetan hat. Und spätestens jetzt sollte uns eigentlich klar sein, warum wir uns so schwer mit Vergebung tun. Ganz einfach, weil sie uns etwas kostet und weil es wesentlich naheliegender ist, zurückzuschlagen. Und wir haben so viele Mechanismen perfektioniert, wie wir andere zurückverletzen. Und manchmal ist es auch sehr subtil. Zum Beispiel, indem wir nachtragend sind und das Geschehene immer wieder rausholen und uns den anderen auch fühlen lassen. Oder indem wir den anderen meiden, ihn vielleicht zu einer Feier nicht einladen, einfach um ihm zu zeigen, wie verletzt wir sind. Oder wir schlagen zurück, indem wir die Person besonders kontrollieren und kritisieren. Das ist ein ganz beliebtes Mittel. Wir schauen ganz genau hin und wehe, der andere macht was falsch. Oder auch interessant, wir gehen besonders gnädig mit dem anderen um. Nicht um ihm Gutes zu tun, sondern um ihn fühlen zu lassen, also so bist du mit mir nicht umgegangen. Oder wir züchten unseren Ärger und den negativen Gedanken, stellen uns immer wieder bildlich vor, wie gemein der andere doch ist und dass man selbst ja sowas nie machen würde und wie fies ist der andere doch und irgendwann bricht es aus einem raus. Oder wir hoffen, dass dem anderen auch so etwas zustößt, wie das, was er mir angetan hat. Vielleicht eine beliebte fromme Variante, weil ich ja dann nur irgendwie einen Wunsch, man tut dann ja nichts. Ich glaube, dass unser Nicht-Vergeben unheimlich vielfältig und auch unheimlich kreativ ist. Und das jetzt loszugeben, was uns leicht fällt, was manchmal auch Spaß macht, was wir gerne tun wollen, was auch unser Gerechtigkeitssinn einfordert, das kostet. Vergebung kostet unheimlich viel. Vergebung kostet Überwindung, kostet Kraft und Zeit, es kostet emotionale Verarbeitung, Mut, es kostet Aushalten, es kostet seelische Energie und es kostet immer wieder auch Tränen. Und je größer die Verletzung, desto teurer die Vergebung. Und als ich diese Woche so darüber nachgedacht habe, ganz ehrlich, da kam mir dieses Konzept völlig bescheuert vor. Weil ich meine, wer wird sowas freiwillig machen? Das ist doch eigentlich totaler Blödsinn. Und vor allem immer wieder, wie Jesus das an einer Stelle fordert, 7 mal 70 Mal. Einmal, okay, das ist schon schräg, aber 7 mal 70 Mal, das ist doch eigentlich völlig absurd. Und trotzdem ist es ein absoluter Grundstein des christlichen Glaubens. Jesus findet es nicht optional, sondern an einer Stelle ziemlich krass, nach dem Vater Unser, macht er einen sehr krassen Nachsatz. Er sagt, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Krasse Aussage, die deutlich macht, dass es nicht optional für Jesus irgendwie war. An der Stelle noch mal eine kleine Nebenbemerkung, da kommen wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen drauf. Vergebung bedeutet nicht, direkt neu zu vertrauen. Vergebung heißt nicht, automatisch der Person sofort wieder zu vertrauen oder die Person besonders nett oder sympathisch finden zu müssen. Das heißt auch nicht, dass ich so tun muss, als wäre alles normal, als wäre das nie passiert. Oft ist es sogar wichtig, nicht sofort wieder zu vertrauen, besonders wenn es schweres Unrecht war. Trotzdem steht die Aufforderung im Raum, nicht zurückzuschlagen, sondern zu vergeben. Vergebt einander. Die Frage, die sich jetzt schon irgendwie aufdrängt, bedeutet Vergeben dann übersehen? Bedeutet Vergebung, dass wir Ungerechtigkeiten decken sollen? Und unterstützen wir mit Vergebung nicht eigentlich, dass sogar Ungerechtigkeiten passieren. Um uns dieser Anfrage zu nähern, möchte ich 2 Aussagen mit euch von Jesus anschauen. Die erste Aussage ist Markus 11, 25. Da redet Jesus über das Beten und sagt, wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm. Also in dem Moment, in dem ihr beten wollt und euch kommt jemand in den Sinn, der euch verletzt, vergebt. Da steht nichts davon, dass man irgendwie darauf warten soll, dass der andere sich entschuldigt oder seinen Fehler einsieht, sondern da steht einfach nur vergibt. Dann gibt es aber interessanterweise noch eine 2. Aussage, die Jesus macht. Und zwar Lukas 17, Vers 3 und 4, das sagt, er seht euch vor, wenn dein Bruder ein Unrecht begangen hat, dann stell ihn zur Rede. Und wenn er es bereut, dann verzeih ihm. Selbst wenn er 7 Mal am Tag an dir schuldig wird, sollst du ihm verzeihen, wenn er kommt und sagt, es tut mir leid. Und ich finde, da steckt so eine gewisse Spannung in diesen 2 Aussagen drin. Es klingt im ersten Moment wie ein ziemlicher Widerspruch. Einmal dieses vergebt, macht da nicht lang rum, wenn ihr beten wollt und ihr habt den Eindruck, ihr habt gegen jemand was vergebt. und auf der anderen Seite dieses, wenn er es einsieht, dann verzeiht. Ich verstehe das folgendermaßen. Jesus fordert uns zu zwei Dingen gleichzeitig auf, nämlich zu einer inneren Vergebung und zugleich sollen wir Ungerechtigkeiten ansprechen. Wir sollen beides tun. Das Recht des Zurückschlagens loslassen, Rachegedanken aufgeben und gleichzeitig die andere Person zur Rede stellen, Feedback geben, das Unrecht beim Namen nennen. Und das finde ich sehr spannend, denn häufig mache ich genau das Gegenteil. Innerlich bin ich verletzt, verärgert, manchmal sogar verbittert. Ich kann nicht loslassen und äußerlich sage ich nichts. Ich schluck's quasi runter und es gärt, aber ich habe weder Mut noch Lust, das irgendwie anzusprechen, das auszusprechen, das beim Namen zu nennen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus fordert. Innerlich loslassen und äußerlich konfrontieren. Und jetzt ist aber interessant, dass diese Kombination, die Jesus nennt, die einzige Variante ist, die heilsam ist. Die einzige Variante, die heilsam ist für mich selbst und für den anderen. Ist die einzige Kombination, die dazu führen kann, dass ich selbst Ruhe finde und dass die Beziehung nochmal eine echte Chance bekommt. Ihr könnt gerne mal daheim die anderen Kombinationen durchspielen. Nur wenn ich innerlich bereits vergeben habe, kann ich Dinge ansprechen, ohne zu verurteilen oder schlechte Stimmung zu machen. Nur wenn ich das selbst innerlich aufarbeite, kann ich Worte finden, die beim anderen wirklich ankommen. Weil erst dann kann ich den anderen in den Blick bekommen und auch erst dann kann ich das eigentliche Unrecht in den Blick bekommen. Erst dann geht es nicht mehr nur um mich und meine Kränkung und um meinen Stolz. Das heißt, um Ungerechtigkeit konstruktiv anzugehen, ist innerliche Vergebung der gesündeste und effektivste Weg. Irgendwie paradox, habe ich gedacht. Und hier muss uns jetzt klar sein, dass es nicht immer sofort möglich ist. Innerlich vergeben, das ist nicht etwas, was man einfach mal nebenbei macht, schon gar nicht, wenn es großes Unrecht war. Aber es ist Gottes große Vision für Miteinander. Es ist die einzige Hoffnung, dass Miteinander dauerhaft gelingt und dass Beziehungen nicht an der Oberfläche bleiben. Für Jesus ist Vergebung also nicht Schuld einfach zu ignorieren, immer nur zu schlucken. Es ist auch nicht, sie einfach zu vergessen. Ich glaube, Jesus würde diesen häufigen Satz vergeben und vergessen nicht ohne weiteres unterschreiben. Schon gar nicht, wenn es nicht durchgesprochen ist und wirklich Versöhnung stattgefunden hat. Wenn es nicht passiert, wenn der Täter keine Einsicht hat, dann ist es keine gute Idee zu vergessen. Und einfach zum Vorher zurückzukehren. Weil damit wird man der Person nur erlauben, den gleichen Mist wieder zu machen. Vergeben heißt nicht, stumm schlechtes Verhalten zu dulden oder zum Fußabtreter zu werden. Und wir sollten auch nie kleinreden, was Menschen uns angetan haben. Aber Jesus hält diese Spannung aufrecht, dem anderen innerlich zu vergeben, ihm mit Liebe zu begegnen und gleichzeitig das Unrecht anzusprechen. Und vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, okay, wann ist es jetzt gut zu konfrontieren? Muss ich jedes Unrecht konfrontieren? Und wie gelingt es mir eigentlich, nicht aus dem verletzten Stolz zu konfrontieren, sondern aus einer Liebe heraus zu konfrontieren? Und auch da finden wir wieder zwei Richtungen in der Bibel, zwischen denen wir immer wieder abwägen müssen. Die eine Richtung ist 1. Petrus 4, Vers 8. Da heißt es, vor allem aber bringt einander, auch eine Einanderstelle, eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Zitat aus Sprüche 10, Vers 12. Liebe kann sehr viel aushalten. Jeder, der liebt, weiß es, vor allem in der Ehebeziehung. Da hält man manchmal ganz schön viel aus und das ist gut so. Die andere Richtung lesen wir in Galater 6, Vers 1. Wenn einer von euch vom richtigen Weg abkommt, dann sollt ihr ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Zwei Richtungen aus Liebe aushalten und aus Liebe konfrontieren. Für welche Richtung entscheiden wir uns, in welcher Situation? Ich habe 4 kurze Gedanken dazu. Erstens, ich denke, in vielen Alltagssituationen können wir alle lernen, aus Liebe auszuhalten. Mal nichts zu sagen, wenn wir verletzt wurden und uns im Recht sehen. Innerlich zu vergeben reicht, glaube ich, in vielen, vielen Situationen aus. Zweitens, viele von uns haben Angst vor Konfrontation. Und wir neigen dazu, das als liebevoll zu empfinden. Wir sind in einer Gesellschaft, wo wir das als liebevoll empfinden. Aber Angst vor Konfrontation ist nicht liebevoll. Sondern ist einfach nur selbstbezogen. Man sieht die eigenen Sorgen und man hält sie für größer als die Sorgen vom anderen. Schlussendlich einfach nur Egoismus. Ich glaube, es kann sich durchaus mal lohnen, zu reflektieren, warum man Angst vor Konfrontation hat. 3. Gedanke, wir sollten die Sache dann ansprechen, wenn wir merken, dass das Vorgefallene die Beziehung abkühlt. Es ist ganz interessant, dass in fast allen Stellen, wo es darum geht, den anderen zu konfrontieren, dass es darum geht, den anderen zurückzugewinnen. Es geht darum, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Also wenn wir merken, dass die Sache die Beziehung wirklich belastet und wir uns nur noch voneinander zurückziehen, ich glaube, spätestens dann ist es gut, zu konfrontieren. Und 4., wir sollten dann etwas sagen, wenn das Vorgefallene ein Muster zeigt, in dem der andere feststeckt. Ja, wenn ich sehe, dass der andere das nicht merkt, was er da mir und anderen antut, dann ist es gut und angebracht, den anderen liebevoll darauf anzusprechen. Weil ich ihm damit die Chance gebe, etwas zu ändern. Das sind so 4 ganz kurze Gedankenanstöße, denkt mal drüber nach. Ich denke, vielen von uns geht es vielleicht wie mir, dass es schwerfällt, wirklich zu konfrontieren. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, um auch in diesem Prozess der Vergebung ein Stück weit voranzukommen. Also wir sind aufgefordert, einander zu vergeben, zu verzichten, mit gleichen oder ähnlichen Mitteln zurückzuschlagen. Und wir haben gesehen, dass es nicht bedeutet, Unrecht einfach runterzuschlucken und zu ignorieren. Ich glaube, wenn wir das verstehen würden, was es wirklich bedeutet und es leben würden, dann wären viele unserer Beziehungen wesentlich gesünder und heiler. Wir würden nicht mehr nur oberflächlich bleiben, sondern in eine Tiefe kommen, nach der wir uns eigentlich sehen. Und ich fand es ganz interessant, in einem Artikel über Paarforschung im Geo-Magazin habe ich mal Folgendes gelesen. Die Bereitschaft zu vergeben, so vermuten viele Forscher, ist das zentrale Geheimnis der Resilienz von Paaren, also der Widerstandskraft von Paaren. Das mag banal klingen und ist doch unendlich kompliziert. Denn es geht nicht um ein leichtfertiges Vergeben und Vergessen, sondern im Gegenteil um die bewusste Entscheidung, etwas zu überwinden. Das, was die Forscher Forgiveness nennen, ist ein aktiver innerer Prozess, der sich allein im Verzeihenden abspielt. Woher können wir jetzt Kraft und Motivation nehmen, diese bewusste Entscheidung zu treffen? Was kann uns dabei helfen, diesen unendlich komplizierten Weg von Vergebung zu gehen? Noch ein letzter Gedanke dazu. Damit wir anderen wirklich von Herzen vergeben können, brauchen wir 2 Dinge. Wir brauchen einerseits ein Gefühl von Demut und andererseits ein Gefühl von Reichtum. Klingt im ersten Moment wieder ein bisschen abstrakt, aber es wird gleich klar, was ich damit meine, weil ich versuche es ein bisschen an 2 Beispielen deutlich zu machen. Wir brauchen einerseits ein Gefühl von Demut. Ich bin grundsätzlich ein sehr pünktlichkeitsliebender Mensch. Liegt auch ein bisschen an meiner Erziehung. Und ich versuche in der Regel etwas früher da zu sein. Und es nervt mich, wenn andere zu spät sind und dann auch noch in das Meeting reinkommen und so tun, als wäre gar nichts. Vielleicht kennt ihr das. Das kann wirklich nerven. Und ich bin dann ganz gut drin, das dem anderen auch mit so kleinen Bemerkungen deutlich zu machen. Vielleicht auch dann während dem Meeting so ein paar Reaktionen zu zeigen, einfach um dem anderen schlechtes Gewissen zu machen und ihm sozusagen, hey, das nervt mich jetzt, ja, da hast du mich jetzt irgendwie herausgefordert. Es gab Anfang März folgende Situation. Ich hatte freitags morgens ein Meeting in Ottobrunn. Es war das erste Treffen von der Supervisionsgruppe, an der ich Interesse hatte. Bin rechtzeitig aufgestanden, hatte zur Vorsicht auch noch einen Puffer eingebaut, weil nach München rein ist ja immer so eine Sache. Und ich gehe dann so in die Tiefgarage, setze mich in mein Auto, drehe den Schlüssel rum und es passiert einfach gar nichts. Ja, Batterie leer. Und das ist nicht einfach so, sondern ich habe mal wieder vergessen, den Handy-Aufladestecker aus dem Zigarettenzünder zu nehmen. Und dann zieht das ganze Strom und dann ist natürlich irgendwann die Batterie leer. Naja, ich bin dann 10 Minuten zu spät gekommen, dank Puffer, war nicht ganz so ellenlang. Gruppe hatte schon angefangen und das war mir echt extrem peinlich. Ja, ich komme da rein, das erste Mal. Und dann auch gleich die klare Ansage, wir fangen hier übrigens pünktlich an. Es war peinlich, extrem unangenehm, habe dann noch versucht, mich zu rechtfertigen, hat es nicht besser gemacht. Ja, es war sozusagen eine ziemlich demütigende Erfahrung. Es war so eine Situation, bei der ich gemerkt habe, wie schnell es auch mir passiert, dass ich mal zu spät komme. Und es hat eine gewisse Demut bewirkt. Und als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, okay, es ist vielleicht auch dran, an der Stelle mit anderen barmherziger und vergebender umzugehen. Und ich könnte jetzt noch weitere Beispiele bringen, wo mir solche Erlebnisse sozusagen wie so ein Spiegel vor die Augen gehalten wurden. Ich bin auch dazu fähig, unzuverlässig zu sein. Ich bin fähig, gehässig zu sein. Ich bin fähig, unbeherrscht zu sein. Ich bin fähig, ungeduldig zu sein. Ich bin fähig, aufbrausend zu sein. Und so weiter. Es gibt immer wieder solche Situationen, die mir das wie so ein Spiegel vor die Augen halten. Und häufig fällt mir in solchen Situationen ein, wie unbarmherzig ich oft mit anderen bin. Und jetzt passiert ausgerechnet mir das Gleiche. Ich glaube, um Vergebung zu lernen, brauchen wir eine realistische Sicht über uns selbst. Wir brauchen dieses Gefühl der Demut. Manchmal ist es gut, wenn solche Situationen passieren. Das Zweite, was wir brauchen, ist ein Gefühl von Reichtum. Das empfundene Wissen, ich habe viel und ich bin viel. Ich musste dabei an eine Situation denken, schon etwas länger her. Da hat mir jemand eine E-Mail geschrieben, die meine Arbeit und auch meine Meinung in einem Punkt sehr in Frage gestellt hat. Und ich habe die Kritik nicht als konstruktives, positives Feedback empfunden, sondern als wirkliche Beleidigung. Ich war echt sauer und angefressen, habe sofort angefangen, eine Mail zurückzuschreiben mit giftigen Worten, wollte so aus vollen Rohren zurückschießen, habe mir echt gute Argumente auch überlegt und habe es dann doch nochmal sacken lassen, habe eine Nacht drüber geschlafen. Ja, der Entwurf war dann im E-Mail-Fach noch drin. Naja, und am nächsten Tag habe ich die E-Mail nicht abgeschickt, sondern habe sie gelöscht. Weil mir bewusst geworden ist, wie viel Wertschätzung ich eigentlich bekomme für das, was ich mache. Ich bin so reich an Menschen, die mir gutes und kritisches Feedback geben, die mich wertschätzen und Vertrauen in mich setzen. Und irgendwie hat mir das in der Situation geholfen, eine andere Sicht zu bekommen und eben eine Antwort zu schreiben, bei der eher Fragen drin standen. Wie meinst du das eigentlich? Was steckt hinter diese für mich doch sehr harte Formulierung? Was steckt da dahinter? Es war mehr ein Fragen, schon auch ein anklingen lassen, dass ich mich verletzt fühle, dass ich es ein bisschen übers Ziel hinaus fand. Aber es war nicht dieses Zurückschießen aus vollen Rohren. Um Vergebung zu lernen, brauchen wir dieses Gefühl von Reichtum. Zu wissen, wer ich bin, was ich kann und was ich habe. Jetzt mögen diese Beispiele vielleicht einfach sein. Und manche von euch denken vielleicht an heftigere Dinge, bei denen ihr euch die Frage stellt, wie ihr das denn bitte jemals vergeben können sollt. Und dazu möchte ich noch unseren Blick auf das richten, was Paulus bei beiden Stellen jeweils am Ende schreibt. Da heißt es im Kolosserbrief, vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Und im Epheserbrief, vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Im christlichen Glauben steht Jesus Christus im Zentrum. In ihm kommt Gott in unsere Welt, um uns einerseits unsere Schuld vor Augen zu führen, uns zu konfrontieren mit dem, wozu wir fähig sind, und um uns andererseits gleichzeitig diese Schuld zu vergeben. Und das beides in einem weit größeren Ausmaß, als wir uns das vorstellen können. In seinem Leben mit Menschen hat Jesus uns gezeigt, wie viel Gutes und Böses gleichzeitig in uns steckt. Wie viel Liebes, wie viel Liebevolles und Mutiges und Untreues zugleich. Wenn wir an Petrus denken, diesen Jünger, der Jesus verleugnet hat. Oder wie viel Starkes und doch Fieses zugleich bei den Pharisäern, die auf der anderen Seite sehr klar gelebt haben, um Gott zu gefallen und gleichzeitig andere Menschen abgestoßen und sogar getötet haben. Oder wie viel Sanftmut und gleichzeitig Ich-Bezogenheit, wenn wir an den Jünger Johannes denken, der sich mit seinem Bruder um die besten Plätze neben Jesus stritt. Jesus hat in so vielen Begegnungen aufgedeckt, wie das menschliche Herz tickt und was unsere wahren Motivgründe sind. Wenn wir Jesus begegnen, dann kommen wir nicht drum herum, dass er uns aufzeigt, wozu wir fähig sind. Es ist dieser Spiegel, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und manchmal lässt uns das in einer starken Tiefe erschrecken und es ist gut so. Aber gleichzeitig hat Jesus auch alles dafür getan, um uns zu vergeben. Mit seinem Tod am Kreuz hat er uns überreich gemacht. An Geliebtsein, an Gewolltsein, an Wertgeschätztsein. Er hat uns in seine Familie aufgenommen, hat uns mit sich selbst versöhnt, nennt uns Brüder und Schwestern. Das sind die Ressourcen, die Gott uns gibt, einen inneren Reichtum, ein klares Wissen, wer ich bin, was ich habe und was ich kann. Und wenn wir über das Kreuz nachdenken, uns bewusst machen, was es mit diesem Tod von Jesus auf sich hat, dann wird diese Demut und dieser Reichtum emotional. Denn das Kreuz war nur notwendig, weil Gott mir so viel zu vergeben hat. Weil da eben auch in meinem Leben, neben diesen guten Dingen, diese schlechten Dinge sind. Diese falschen Motivationen, diese fiesen Gedanken und diese bösen Handlungen. Mit dem Kreuz malt uns Gott sehr schmerzhaft unsere Schuld vor Augen. Aber gleichzeitig ist das Kreuz auch der Ort, wo Gott mir all meine Schuld vergibt. Wo er mir deutlich macht, dass er für mich ist und mich nicht verurteilt. Mit dem Kreuz macht Gott mich demütig, er nimmt mir jeglichen Stolz, jegliche Überheblichkeit und gleichzeitig macht er mich überreich. Und wir dürfen eine wichtige Sache dieses Reichtums nicht aus den Augen verlieren. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der verspricht, dass er für Gerechtigkeit sorgen wird. Er sieht die Ungerechtigkeiten und er sagt, dass er Recht sprechen wird. Nicht ich muss Rache üben, um zu meinem Recht zu kommen, sondern Gott selbst wird auf eine göttliche, gute, liebevolle, auf eine klare Art und Weise dafür sorgen, dass Gerechtigkeit passiert. Ich darf meine Rache vertrauensvoll in seine Hände legen. Ich darf befreit aufatmen. Das ist so geheimnisvoll, es ist auch Teil unseres Glaubens. Also der christliche Gott ist ein Gott der Vergebung. Jemand, der nicht zurückschlägt, sondern sich sogar selbst schlagen lässt. Und damit den Kreislauf von Rache und Vergeltung durchbricht. Nicht, weil er schwach wäre, sondern weil er uns damit wahre Stärke zeigt. Indem er nicht zurückschlägt, sondern uns vergibt und uns damit auch die Kraft gibt, zu Vergebenen zu werden. Vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Amen.